Dunkelkammer. Die Krimi-Kolumne. Von und mit Tobias Gulis.
Dunkelkammer 28. Räume und Gefühle. Wie zwei ehemalige Architekten Tatorte imaginieren.
In der Dunkelkammer geht es heute um die Kriminalschriftsteller Monika Geier und Matthias Wittekind. Mit seinem neuesten Krimi, Der Unfall in der Rue Bison, schaffte es Wittekind vergangenen Winter auf Platz 5 der Krimi-Bestenliste. Mit Alles so hell da vorn kam Monika Geier jetzt im Juli sogar auf Platz 1. 1999 betrat Bettina Boll, alleinerziehende Mutter der Kinder ihrer verstorbenen Schwester, Kriminalkommissarin mit halber Stelle, die literarische Bühne und weckte sofort Interesse. So frisch, unverstellt und verspielt war im deutschen Kriminalroman lange niemand mehr gestartet. Monika Geier, Jahrgang 1970, erhielt gleich den heute leider nicht mehr vergebenen Marlowe für ein vielversprechendes Debüt. Jetzt, 6 Boll-Romane und einige literarische Seitensprünge später, zeigen sich Autorin und Figur in Bestform. Alles so hell davon verbindet zwei Erzählungen. Die Suche nach einem wie im Fall Peggy Knobloch verschwundenen kleinen Mädchen mit der Suche nach der Identität einer Frau, die als Kind in die Zwangsprostitution und die dazugehörende Männerwelt geraten ist. Das Großartige an diesem Buch ist, dass Geier die Zusammenhänge herstellt, aber nicht restlos aufklärt. Die Geheimnisse dieser Form der Gewalt sind wohl, selbst mit so komplexen literarischen Mitteln wie in diesem Fall, nicht vollständig erklärbar. Doch neben den bösen, aber nie als Monster gezeichneten Männern gibt es bei Geier wie im Leben auch die bösen, nie als Monster gezeichneten Frauen, fürchte sich, vor wem er kann. Tobias Gulis meint dazu, im Hintergrund lauert drohend und finster die Feigheit der Provinz und die Lösung bleibt moralisch notwendig unbefriedigend. Monika Geier beherrscht alle Register. Action und Einfühlung, Satire und tiefere Bedeutung, grandiose Personenzeichnung und elegante Sprache, Pirmasenser Dialekt inbegriffen. Ein selten guter Kriminalroman. Er hat das Zeug zum Bestseller. In seiner Krimi-Kolumne erzählt uns Tobias Gulis etwas über Räume. Welchen Einfluss haben Räume auf die Gefühle der Protagonisten und wie motivieren sie die Handlung?
In jeder Art von Literatur spielen Räume eine wichtige Rolle. Doch die Kriminalliteratur unterhält eine exklusive Beziehung zu ihnen. Ob Wohnzimmer, Intercity oder Tankstelle, jeder Ort kann zum Tatort werden. Monika Geier und Matthias Wittekind sind beide Autoren, deren Kriminalromane in und mit außergewöhnlichen Räumen spielen. Geiers Romane sind im düster bewaldeten Rheinland-Pfalz angesiedelt. Wittekinds hingegen spielen in der erfundenen französischen Kleinstadt Fleurville an der Grenze zum Saarland. Zufall oder nicht, beide haben als Architekten gearbeitet, bevor sie zum Schreiben kamen. Architekten wie Schriftsteller entwerfen Lebensräume für ihr Publikum. Ich habe beiden Autoren per Mail einige Fragen zu ihrem Umgang mit dem Raum gestellt und verblüffende Antworten erhalten. Monika Geier hat den Beruf als Architektin aufgegeben, weil sie den Räumen keine Gewalt mehr antun wollte. Sie erklärt:
Aufregend und inspirierend an Räumen ist, dass sie jede Art von Charakter haben können. Und sie sind nicht ganz beherrschbar. Als Architekt musst du auf jeden Fall deinen Bauplatz beherrschen, notfalls indem du seinen Charakter schwächst. Dieses Gewinnen müssen fand ich auf Dauer ermüdend. Beim Schreiben ist das ganz anders. Da kannst du einem Raum sehr wohl seine Stärke lassen.
Beide Autoren beginnen ihren ersten Entwurf mit dem der Handlungsräume, aber doch auf ganz unterschiedliche Weise. Matthias Wittekind setzt sie sich wie ein Bühnenbild aus verfremdeten Elementen der Wirklichkeit zusammen.
Ich habe ein Faible für Architekturfotografie. Ich fotografiere Typologisches, zum Beispiel die Villa, das Reihenhaus, die Wohnscheibe, die Straßenkreuzung, die Fußgängerbrücke. Kirchen oder Rathäuser fotografiere ich nie. Diese typologischen Profanbauten habe ich dann im Kopf. Ich beschreibe lieber eine Tankstelle nicht ganz korrekt, als dass ich ein Foto abarbeiten würde. Vor allem aber stelle ich zusammen. Das ist auch der Grund, warum ich fiktive Orte kreiere. Die Elemente, aus denen ich meine Topografie zusammenstelle, müssen mich an Situationen erinnern. Sie müssen Gefühle in Gang setzen.
Monika Geier hingegen geht umgekehrt vor. Sie imaginiert zunächst die Räume, die zu ihren Figuren passen.
Ich kann Menschen, Gruppen, Situationen in Räume übersetzen und ich mache das sehr oft intuitiv, so wie Musiker Gefühle in Töne übersetzen. Die Figuren kriechen dann irgendwie aus den Räumen heraus, die waren da meistens schon mit drin. Wenn es gut läuft, übernehmen die Figuren das Ganze, sodass ich eigentlich nichts mehr machen muss, als mich hinsetzen, mir die Räume vorstellen und die Figuren einfach handeln lassen.
Auch bei Wittekind werden die Figuren kreativ. Ja, sie schaffen sogar neue Räume, und zwar aus ihren Gesprächen.
Ich bin selbst auf einem Dorf aufgewachsen. Wir haben viel in einem Automatencafé rumgehangen, weil wir da mit 16 schon Bier bekamen. Wenn ich daraus eine Geschichte machen würde und es wäre nötig, dass es da einen See gibt, dann würde ich den eben dazu erfinden. Warum? Weil gerade einer von den Jugendlichen gesagt hat, die beim Ruderverein haben ganz billige Schlösser an ihren Bootsschuppen. Dieser Satz ist die erste Begegnung mit einem See, einigen Schuppen, Booten und vielleicht auch noch einem Mädchen, das sie dort treffen.
Damit ein Ort in der Fantasie seiner Leser Präsenz gewinnt, muss man ihn nicht detailliert beschreiben. Es kommt auf etwas anderes an. Matthias Wittekind folgt einem klaren Prinzip.
Ich beschreibe Räume nicht einfach so. Ich frage mich, was interessiert meine Figuren an diesem Raum? Nehmen wir an, Jugendliche treffen sich in der Dorfkneipe. Dann beschreibe ich nur die Zapfhähne und die Laune der Wirtin, weil sie hier schon als 16-Jährige Bier bekommen. Oder die Lautsprecher und die bunten Lichtquellen, weil sie tanzen wollen.
Und Monika Geier spitzt zu.
Es ist eigentlich sehr bemerkenswert, wie genau du Räume abbilden kannst, wenn du dir keinen realen Raum, sondern nur ein Gefühl als Vorbild nimmst.
Romanarchitekt Wittekind denkt darüber nach, filmische Elemente in sein Erzählen zu integrieren. Das Schreiben ist für ihn ein Entwerfen von Lebensräumen, das sich aus der Bauwelt gelöst hat.
Ich werde mich vielleicht bald trauen, in einer Kleinstadt Szenen einzubauen, die zum Beispiel in Hongkong spielen, weil jemand darüber redet, weil er einen Film gesehen hat. Mit dieser Erweiterung ins Fantastische fange ich gerade erst an. Was mich über die vielen Monate, die es dauert, ein Buch zu schreiben, bei der Stange hält, was die Freude am Schreiben ausmacht, ist eher die Aussicht des Entdeckers und Kartografen.
Mit dem Entwerfen neuer Welten geht Monika Geier vorsichtiger, vielleicht auch rücksichtsvoller um als ihr Kollege. Sie hat Orte kennengelernt, die ihre Texte stark gemacht haben, ohne dass sie darin vorkommen. Einer davon ist der Odilienberg oder Mont Saint-Odile.
Auf dem habe ich als Kind mehrfach gewohnt. Im Pilgerheim, mit uralten, schweren Betten unterm Dach. Und der Wind pfiff um den Berg, der hatte den ganzen Rhein entlang Anlauf genommen. Das ist ein ungemein mächtiger Ort. Ein Berg, der über der Ebene thront. Ein überwältigender Ausblick. Jahrtausende alte Geschichte als Kultstätte und bis heute als solche genutzt. Du erlebst dort die Naturgewalten sehr direkt, wirst Teil vieler Geschichten. Außerdem birgt das riesige, verwinkelte Klostergebäude Geheimnisse. Und das spürt man. Der Odilienberg ist viel zu groß und auch irgendwie zu persönlich für mich, als dass ich ihn im Buch beschreiben würde. Aber ich kann seine Energie immer anzapfen.
Zuletzt haben diese beiden Autoren folgende Kriminalromane veröffentlicht. Monika Geier, Alles so hell da vorn, Ariadne im Argumentverlag 416 Seiten und Matthias Wittekind, Der Unfall in der Rue Bisson, Edition Nautilus 224 Seiten.